Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge zum Jeddah Grand Prix in Saudi-Arabien 2025. Und ja, wir haben es angekündigt letzte Woche. Oscar Piastri meldet wirklich Weltmeisterambitionen an und hat das hier in Jeddah wirklich eindrucksvoll gezeigt. Und ja, wir gehen direkt rein wieder in die sportliche Analyse, aber erst am Markt zu dir. Wie sind so deine Eindrücke nach dem Rennwochenende?
Ja, also du hast ja auch schon ein bisschen vorweggenommen, ne? Das hat sich irgendwie ein bisschen das bestätigt, was wir schon vermutet haben in der letzten Folge. Das wird ein heißer Kampf bei McLaren da, wer da wirklich der Fahrer Nummer 1 ist. Und ja, sieht momentan auch so aus, als ob das auch dann die WM entscheiden wird. Wer das teaminterne Duell gewinnt, wird höchstwahrscheinlich auch Weltmeister. Gut, Max Verstappen hat da immer noch Außenseiterchancen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, das wird ein spannendes Ding da.
Ja, also erstmal zum Meisterschaftskampf. Also mit Max ist halt immer zu rechnen. Der ist ja, glaube ich, auch nur 11 oder 12 Punkte jetzt hinter Piastri, ne, in der Fahrer-WM. Das ist eigentlich gar nichts da vorne drin. Gerade wenn du so 2, 3 Top-Fahrer hast, die immer um die Spitze kämpfen, kann es ja auch mal sein, dass der andere Fahrer noch dazwischen landet und dann wieder die Punkte sich ändern, die Abstände. Also das wird ein ganz heißer Tanz. Red Bull weiß man ja sowieso nicht, war ja auch wieder ein kleiner Schritt nach vorne. Aber gut, wir müssen natürlich hier erstmal McLaren jetzt anpacken und Oscar Piastri, ja, feiern das Ganze so ein bisschen. Ich finde wieder, das war eine saustarke Leistung, vom Platz 2 diesmal gestartet, das Rennen sehr, sehr stark dann nach Hause gebracht, gab natürlich noch ein paar Zwischenszenen, würde ich sagen, wo wir gleich zukommen, weil das ja dann auch ein Übergang ist zu Red Bull, aber ich möchte erstmal kurz noch über Lando reden. Ja klar, in Q3, erster Versuch für die Zeit und dann leider die Mauer berührt, ihm ist zum Glück natürlich nichts passiert. Ja, aber waren das so diese Fehlerchen, sag ich mal, die er im WM-Kampf jetzt schon öfters gezeigt hat?
Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß es nicht, es hat ein bisschen hat so gewirkt, ne? Er steht halt unter Druck, er weiß, dass er alles geben muss. Aber bis dahin hat er eigentlich als der schnellere Fahrer der beiden an dem Wochenende gewirkt, fand ich, in den freien Trainings und auch in den Qualifyings davor. Also ich habe es irgendwie nicht so kommen sehen, den Fehler. Ich dachte eigentlich, er hat sich, sag ich mal, gut recovered von den letzten Wochenenden, wo eher Piastri stärker aussah. Und dachte so, jetzt hat er wieder die Oberhand, aber dann macht er diesen Fehler. Und ja, das hat ihm dann das ganze Wochenende mehr oder weniger gekostet. Er hat dann noch Schadensbegrenzung betrieben, ist im Rennen Vierter geworden. Aber auch da, weiß ich nicht, das Überholmanöver gegen Hamilton, das hätte man auch besser lösen können, ne?
Ja.
Also, das ist auch wieder so eine Sache. Da hat er, klar, er probiert's beim ersten Mal an der Stelle, wo man, wenn man vorausschauend denkt, weiß man, dass man dann auf Startziel halt leichtes Futter wieder ist. Mhm. Gut, okay, hat er sich ein bisschen verschätzt. Dann die Runde danach bremst Hamilton ein bisschen früher. Er muss dann überholen, obwohl er es eigentlich gar nicht so wollte. Aber, ja, das hätte man auch kommen sehen können. Ja. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Da ist er ein bisschen zu naiv an die Sache rangegangen und dann kostet ihn das 3 Runden am Ende, bis er da vorbeikommt, was er auch in einer Runde hätte machen können. Und ich glaube halt, ein Verstappen zum Beispiel, dem wäre das nicht passiert. Der hätte das innerhalb von einer Runde geklärt, der hätte das vorher kommen sehen, was man da taktisch spielen kann und hätte sich da nicht aufhalten lassen. Aber ja, da sieht er auch mal wieder unglücklich aus irgendwie in so Szenen, finde ich. Aber ja gut, am Ende wird es dann Platz 4, Schadensbegrenzung der Ferrari. Gerade Leclerc war dann ja doch relativ gut unterwegs im Rennen. Deswegen denke ich mal, geht dann Platz 4 noch in Ordnung.
Ja, ist ja wirklich fast schon das Maximum, was er noch rausholen konnte. Klar, die Hamilton-Szene, das war ein bisschen amateurhaft, das Ganze. Aber gut, letzten Endes, wenn du von 10 auf Platz 4 fährst, ist das kein schlechtes Rennen von dir gewesen. Na? Und gerade wenn die vorne so schnell sind, musst du ja auch alles erstmal aufholen. Also von daher, ja, Lando halt dieser Fehler im Qualifying. Es ist eine riesen Herausforderung jetzt. Eigentlich könnte man sagen, es ist die Saison mit den besten WM-Chancen bisher für ihn. Aber mit dem Teamkollegen aktuell, und dann kommen wir direkt wieder zu Oscar, da muss ich schon sagen, also die Schritte, die der jetzt vorangemacht hat, allein schon Anfang der Saison jetzt wieder, das ist schon sehr beeindruckend, das Ganze. Und ist jetzt auch WM-Führender. Ja, hätte man auch überhaupt nicht so kommen sehen, finde ich. Dass er so früh da vorne steht. Und bei Piastri würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal zum Start rein, wo er da, neben Verstappen ist und diese eigentlich schon die erste Kurve so ein bisschen, das Rennen auf den Weg gebracht hat, weil Verstappen eben diese Strafe bekommt und durch die 5 Sekunden am Ende, die ihm dann natürlich auch fehlen, um vielleicht dann das Rennen doch noch vor Piastri zu beenden.
Ja, das ist halt, die 5 Sekunden haben ja dazu geführt, dass er durch den Boxenstopp dann die Position auf der Strecke verliert. Solange er die Track Position gehabt hätte, glaube ich, wäre es für Piastri sehr schwer geworden. So hat sich das natürlich dann in Kurve 1 schon geklärt. Ich finde auch die 5 Sekunden Strafe, finde ich eigentlich richtig da. Hätte ich schon gesagt, das passt so. Während dem Rennen hat man gesehen, gab es dann, ich glaube, für Liam Lawson an der gleichen Stelle mal 10 Sekunden für mehr oder weniger das Gleiche. Aber da sage ich dann auch, ist ja oft so, ne, Kurve 1 nach dem Start, da wird oft mal keine Strafe gegeben, wenn es während dem Rennen dann eine Strafe gibt für die gleichen Aktionen. Von daher finde ich es okay, dann beim Start nur 5 Sekunden zu geben. Wenn er es jetzt mitten im Rennen so gemacht hätte, dann 10 Sekunden, ist schon okay. Aber ist trotzdem auch ein knappes Ding, ne? Also Piastri hat das halt so gemacht, wie ein Max Verstappen das auch gemacht hätte. Er sticht in rein, ist zu dem Zeitpunkt, wo er Max Verstappen quasi von der Strecke drängt, er drängt ihn ja nicht richtig, er lässt ihm einfach nur keinen Platz, aber zu dem Zeitpunkt
ist schon eine aggressive Linie gefahren, so, ne? Genau, also das muss man sagen, ne? Er hat ihn halt ausgereizt.
Genau, er hat das ausgereizt. Er ist zu dem Zeitpunkt, wo Max von der Strecke fährt, ist Piastri sogar leicht hinter ihm noch. Also das ist halt auch sowas. Aber die Reifen quasi, die Vorderachse ist quasi nebeneinander. Also es ist jetzt nicht so, als ob Piastri da weit hinten ist. Er ist aber so ein paar Zentimeter noch, wenn man jetzt mal so die Reifen verglichen hat, war er schon ein paar Zentimeter hinter Verstappen. Fährt dann die Kurve so, dass er auch selbst ganz knapp nur noch auf der Strecke ist. Aber... Und das ganz knapp ist es halt. Er ist auf der Strecke, er fährt die Kurve legal. In Max Verstappen nicht, der kürzt ab. Von daher, ist halt leaving the track and gaining an advantage, wie es schön im Formel-1-Jargon heißt. Weil er hätte die Position halt nicht behalten können, wenn er auf der Strecke geblieben wäre. Dann hätte er Piastri vorlassen müssen. Und so ist das dann halt. Ist das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir da so ein bisschen... an einem richtigen Duell beraubt wurden, sage ich mal, weil Piastri hat dann natürlich nicht probiert zu überholen, weil klar war, beim Boxenstopp regelt sich das Ganze und nach dem Boxenstopp war dann auch klar, da wird ein Max Verstappen im Red Bull nicht mehr rankommen an den McLaren und so hatten wir halt quasi keine On-Track-Action um den Sieg, aber ansonsten würde ich sagen, ging die Entscheidung da klar von den Stewards und clever gemacht von Piastri.
Hätte man in dem zugegebenermaßen kurzem Zeitfenster bei Red Bull einfach gamblen sollen. Man lässt Oscar vorbei oder zumindest geht Verstappen, weil er ist ja auch nicht wirklich vom Gas gegangen danach. Und um dann das Duell auf der Strecke wieder zu suchen.
Ich habe auch überlegt, ne? Aber das kommt ein bisschen auch drauf an, wie das kommuniziert wurde von der FIA, ne? Wenn die halt einfach nichts sagen, dann versuchst du als Red Bull natürlich
keine Strafe. Die Strafe kam ja auch erst direkt nach dem Restart, nach Safety Car, ne? Also.
Wenn die halt wussten, dass sie eine Strafe bekommen, wenn sie ihn nicht vorbeilassen, ich glaube, dann hätte ich ihn eher vorbeigelassen und gehofft, beim Restart einfach den gleichen Move zu probieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass Red Bull keine Informationen hatte und dann halt gedacht hat, na, vielleicht gibt es auch keine Strafe, dann wäre es ja blöd, ihn vorbeizulassen.
Das stimmt,
ne?
Natürlich, ja.
Ja. Deswegen, also,
ja, richtig, ne? Man müsste mal wissen, wie war da die Kommunikation? Weil wenn ich ja weiß, ich bekomme die Strafe, glaube ich, hätten sie da anders agiert. Aber so in dem Fall hoffst du natürlich, ne?
Ja, und es war auch knapp. Also ich sag mal, in letzter Zeit gefallen mir die Stewards eigentlich ganz gut von der Entscheidung her. Das ist mehr klare Linie, als wir das früher hatten, sag ich mal. Aber ja, manchmal sind ja auch so Entscheidungen, die kann man nicht ganz nachvollziehen oder so. Und das ist schon so eine, die hätte auch, also hätte auch keine Strafe sein können.
Ja, gerade
hätte
mich jetzt auch in Kurve 1 nach dem Start in Jeddah hatten wir öfters Diskussionen die letzten Jahre. Also das ist ja wirklich so ein 50-50-Ding oft. Und ja, wie du sagst, ist schade. Wir haben dieses Duell auf der Strecke nicht gesehen. Ich glaube, das wäre ein schöner, heißer Tanz geworden. Aber so, ja. Trotzdem, genau, wir bleiben ja noch bei Red Bull. Und beim Teamkollegen von Max bleiben wir auch in Runde 1. Ja. Nämlich, da war das Rennen für Yuki vorbei. Aber für mich war das Ganze eigentlich ein Rennunfall. Also da gebe ich weder Pierre Gasly noch Yuki die Schuld. Also Gasly ist schon auch relativ optimistisch, sage ich mal, gefahren. Aber das ist halt auch so ein Ding im Startgetümmel. Also es wurde ja auch keiner bestraft irgendwie. Von daher geht das meiner Meinung nach als Rennunfall durch. Aber ein Yuki kann da halt gar nichts für. Ne, muss man natürlich auch, finde ich, sagen.
Ja, also ich sehe es eigentlich
der auch wieder genauso. In Q3 gekommen ist. Das sollte finde ich, auch hervorheben.
Ja, genau. Also bis dahin eigentlich ein ganz gutes Wochenende von Yuki gewesen. Achter dann auch in Q3. Sehr positiv. Von daher eigentlich gut. Dann im Rennen, ja, einfach ein bisschen Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort. Gerade in Jeddah, wo die Mauern so nah sind. Er hat ja dann wirklich auch nur leichten Schaden gehabt und hat dann das Auto in der Box abgestellt. Also, der Schaden war wohl schon schwer genug, dass man nicht weiterfahren konnte, weil ich glaube, es war am Heckflügel dann was. Aber er konnte zumindest noch in die Box fahren und das Auto sah eigentlich auch erstmal nicht beschädigt aus. Ja, es ist dann einfach Pech so. Ich glaube auch nicht, dass man das so unbedingt hätte vermeiden müssen können. Ja, Rennunfall ist halt einfach Rennstart, alles ist eng. In Jeddah sind die Wände nah. Sowohl für Gasly als auch für Yuki einfach ein bisschen unglücklich.
Trotzdem finde ich, präsentiert sich Yuki so, dass man sagen kann, gegenüber Lawson, der hat natürlich noch ein bisschen mehr Welpenschutz, finde ich, aber schlägt sich Yuki doch wirklich ganz gut.
Ja.
Und ist ein ordentlicher Teamkollege.
Würde ich jetzt auch erstmal so sagen, ja. Also sieht bis jetzt deutlich besser aus als alles, was sonst im zweiten Red Bull über die letzten eineinhalb Jahre stattgefunden hat, sag ich mal.
Kommen wir zu weiteren ordentlichen Teamkollegen, nämlich Ferrari.
Ja.
Wo ich fasse es mal relativ kurz, für den einen sehr viel Lob übrig habe und für den anderen eher Kritik. Charles Leclerc, finde ich, starkes Wochenende im Rennen, das absolute Maximum rausgeholt, war wirklich gut unterwegs. Und jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen rechnen, über 30 Sekunden Rückstand am Ende, dann mit Platz 7 Lewis Hamilton. Das finde ich dann doch ein bisschen enttäuschend.
Ja, das stimmt. Also Charles Leclerc, würde ich auch sagen, sehr, sehr gutes Wochenende eigentlich. Also die McLarens sind eigentlich nicht in Schlagdistanz, sage ich mal. Dadurch, dass Norris halt das Qualifying so versemmelt hat, hat er halt Glück und konnte den dann im Rennen noch hinter sich halten. Ein Verstappen ist an einem guten Tag auch nicht schlagbar für Ferrari. Und vor den beiden Mercedes, sogar dann dadurch aufs Podium gekommen auch. Im Rennen saustarke Stints gefahren. Mhm. Charles Leclerc wirklich ein starkes Wochenende. War ja auch im Qualifying mit dem vierten Platz auch schon sehr gut. Von daher, da ist auf jeden Fall auch ein bisschen zu erkennen, dass das Auto, finde ich, jetzt so ein bisschen näher an die Spitze ranrückt. Und ja, wie du schon gesagt hast, im anderen Cockpit Hamilton, ja, weiß nicht, bis auf den Fight gegen Norris, da sah er ganz gut aus, das hat er stark verteidigt. Aber ja, dass er da, ich meine, Leclerc hat bewiesen, dass in dem Auto mehr Pace war als in den Mercedes eigentlich. Hamilton landet aber sogar noch hinter Antonelli. Also ich sag mal so, Russell, sehr gute Form aktuell. Muss man jetzt nicht unbedingt schlagen, aber den Rookie im Mercedes,
ja,
wenn dein Teamkollege aufs Podium fährt, sollte drin sein für einen Hamilton eigentlich, hat aber pacemäßig nicht dahin geschafft. Ja, also da hat es noch nicht so ganz geklickt bei Ferrari, glaube ich.
Ja, wird noch sehr interessant zu beobachten sein, wo der Weg von Lewis noch hingeht die Saison. Es kann immer viel passieren, dann kommen ja auch noch Updates von Ferrari, andere Strecken. Wer weiß, vielleicht ist er dann in Monza direkt am Start und holt vielleicht den Sieg. Dann haben sie alles verziehen, was vorher war. Von ja, daher, das kann ja manchmal ganz schnell gehen. Und ja, gehen wir das Klassement weiter durch und gehst zu Mercedes. Hast ja eben schon kurz erwähnt. Platz 5 und 6, Russell vor Antonelli. Und im Qualifying George wieder Dritter, auch wieder saustark. Und auch Antonelli mit Platz 5 finde ich eine starke Leistung. Klar, auch von Norris profitiert, der möglicherweise noch dann davor gelandet wäre. Oder kann man ja von ausgehen. Aber auch so finde ich, gerade wenn man sieht, wie stark ein Leclerc war, Norris kannst du nicht mithalten im Prinzip auf der Strecke, ist Platz 5 und 6 hier vollkommen in Ordnung. Also kann ich jetzt nicht großartig kritisieren. Und sollte allen klar sein, Mercedes hat immer diese Rennen, wo man sagt, ach, vielleicht sind sogar hier das zweitbeste Team mal gewesen. Aber in der Regel schätze ich die schon da ein, wo sie hier gelandet sind. Und Antonelli sogar, finde ich, von den Hamilton gelandet. Ja, sein quasi Vorgänger. Also so gesehen ist das schon vollkommen okayes Ergebnis.
Ja, ja, ich würde auch sagen, 5 und 6 ist für das Rennen gut. Ich hätte nur vorher gedacht, nach dem Samstag, wo Russell ja quasi um die Pole auch mitgekämpft hat, ja, hätte ich irgendwie gedacht, dass da ein bisschen mehr Race Pace im Mercedes steckt. So, also ich glaube auch Russell, auch so wie der in den Interviews, hat es eher so Piastri wird nicht machbar sein, aber vielleicht kann ich Verstappen dann angreifen. Na gut.
Ja. Stimmt, ja.
Weil es auch nicht knapp war. Also er war ja jetzt 27 Sekunden hinter dem Führenden.
Ja.
Ganz schlechtes Wochenende.
Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Team der Top 5 im ersten Kapitel. Und das ist Williams. Mit doppelten Punkten. Und ja, letzte Woche haben wir noch viel über ihn gesprochen, wo er ein bisschen übermotiviert wirkte, so dieses Aufbiegen und Brechen zeigen, dass er doch im Williams funktioniert. Und hier jetzt Carlos erstmal im Qualifying mit Platz 6, wo Albon gar nicht im Q3 war, und im Rennen dann eben auch den Teamkollegen geschlagen. Dann beide am Ende, Sainz auf Platz 8, Albon auf 9. Starkes Teamergebnis, wirklich. Und also ich glaube, die können, ja, ich will nicht sagen feiern nach dem Wochenende, aber das ist so ein tolles Ergebnis. Gerade beide Williams in den Punkten ist ja auch nicht das, was man die letzten Jahre öfters mal gefeiert hat.
Instagram einen Post gesehen, das ist das beste, der beste Saisonstart für Williams seit 9 Jahren.
Ja, also wirklich ja, sehr, sehr, sehr schön, freut mich, schönes Traditionsteam. Und ja, also so langsam trägt das alles Früchte. Es geht wirklich bergauf bei Williams. Und wer weiß, wo man die am Ende in der Konstrukteurswertung dann sehen kann. Gerade wenn Sainz dann jetzt wieder aufdreht. Ja, freut mich das Ganze. Und es ist auch schön, bei den Top 5 Teams Williams dabei zu haben. Erinnert ja auch so ein bisschen an die alten Zeiten. Und ja, wir sind jetzt auch durch, ne, mit den ersten 5 Teams. Und im nächsten Kapitel gibt's dann die Bottom 5. Bis gleich.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde, lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Neues Kapitel, neues Team in unserer Rennanalyse von Jeddah 2025 und wir gehen direkt rein mit einem Team, was hier einen WM-Punkt noch ergattern konnte, nämlich die Racing Bulls in Form von Isaac Hadjar. Und hast ja auch eben angedeutet, Kampf am Ende nochmal mit Alex Albon, der dann dank DRS das Duell für sich gewinnen konnte, aber ich glaube, für Hadjar ist das auch hier ein sehr wichtiger Punkt. Teamkollege Lawson auf Platz 12 aufgrund einer 10-Sekunden-Strafe, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, wieder Liam Lawson mit einer Strafe mal wieder am Start. Ist so sein Ding diese Saison. Ich würde sagen, sein stärkstes Rennen im Racing Bull.
Ja, stimmt. Im Racing Bull, ja, gut. Ja. Insgesamt auch diese Saison.
Ja, eigentlich dadurch, schon, ne? Ja, stimmt. Insgesamt, ja. Ne? In der Quali war er 12. Liam und Hadjar, muss ich gerade mal schauen. Ja, hat er sogar Hadjar geschlagen. Hadjar war nämlich 14. Also von daher findet er langsam wieder in sein Niveau rein. Und ja, also von den Racing Bulls erwarte ich aktuell wirklich nicht regelmäßige Punkteplatzierung. Also von daher ist Platz 10 und 12 vollkommen in Ordnung. Gerade ein WM-Punkt wichtig in der Situation. Und ich kann gar nicht so viel sagen. Ich fand die irgendwie unauffällig. Was ja nicht negativ ist in dem Fall.
Nee, also ich meine, am Ende mit dem WM-Punkt nach Hause gegangen. Und wie du schon gesagt hast, ne, da ist ja bei den Teams, die da unten im Klassement kämpfen, da ist ja jeder WM-Punkt wichtig. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Kick Sauber auf Platz 10 hat 6. Alpine auf Platz 9 hat auch 6. Dann ist ein bisschen größerer Abstand zu Haas. Die haben aktuell 20. Aber ja, jeder Punkt ist da unten wichtig. Ne? Mhm. Wenn da die Teams um dich rum 2 Punkte mehr oder weniger nur haben als du selbst, da musst du alles nehmen, was auf dem Tisch ist. Und Isaac Hadjar, also ich glaube auch, ne, gerade von 14 auf 10 im Rennen, auf jeden Fall gut. Hat abgeliefert. Auch ein Lawson, ohne die Strafe wäre 11. gewesen. Ja. Geht auch klar, ne? Die Strafe, okay, mein Gott, ne, passiert.
Mhm. Ist ja auch, wenn du dann in Duellen bist, gehst mal ein bisschen Risiko. Muss ja auch mal gehen. Also das ist jetzt, ich glaube, es gab noch nie ein Rennen in Jeddah, wo es keine großartigen Strafen gab. Also.
Ja, genau, deswegen. Also, und ist ja auch so eine Sache, du weißt ja auch gar nicht, wenn er jetzt nicht dieses Manöver in der Kurve gemacht hätte, wäre er dann noch 5 Runden im Verkehr stecken geblieben und hätte auch die 10 Sekunden verloren, ja, oder?
Eben.
Also es ist sowas, ne? Also am Ende, das ist ja nicht nur eine reine 10-Sekunden-Strafe, sondern er kriegt ja die Strafe, weil er ja auch von profitiert hat. Und am Ende weißt du dann nie, ob, wer weiß, am Ende hat er sogar mehr davon profitiert, die Position dann zu haben. Aber gut, ne? Also Punkte wären es aber auch ohne die Strafe nicht gewesen. Von daher, ob man jetzt 11. oder 12. wird es dann auch gar nicht so schlimm. Pace war da. Und ja, also für die Racing Bulls würde ich sagen, an sich auch ein positives Wochenende somit. Mhm. Ja, also ich glaube, jedes Wochenende, wo man Punkte mitnimmt, ist positiv. Und viel mehr kann ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also ich würde es als rundum positives Wochenende sehen. Ja. Für beide Fahrer als auch für das Team selbst.
Gehe ich mit. Und ja, gehen wir zum nächsten Team. Und ja, da gibt's tatsächlich 2 interessante Themen. Und zunächst mal zu dem positiv wie negativen. Nämlich, es gibt einen neuen Rekord für Lance Stroll zu vermelden, der an Kevin Magnussen vorbeigezogen ist. Und zwar ist Lance Stroll seit Einführung des neuen Qualifying-Formates der Fahrer mit den meisten Aus in Q1. 75 an der Zahl.
Das klingt jetzt schon erstmal hart, ne?
Muss natürlich sagen, der Aston war auch nicht immer in der besten Verfassung. Lance ist ja auch in einem Williams mal gefahren, beispielsweise. Aber trotzdem, also 75 Mal aus in Q1 finde ich schon heftig.
Das ist schon gar nicht so wenig, ne?
Wenn man überlegt, Magnussen immer im Haas gesessen, Das ist schon was anderes.
Also. Ja, also es ist schon. Ja. Es ist schon kein Rekord, den man unbedingt haben will. Und ja, es ist wahrscheinlich auch kein Rekord, der so leicht zu brechen sein wird. Aber ja, gut. Es ist irgendwie, am Anfang der Saison dachten wir ja so, oh, krass, ne? Also er hat ja bis jetzt auch immer noch alle Punkte von Aston Martin eingefahren, muss man ja fairerweise auch sagen. Aber die letzten Rennwochenenden ist irgendwie wieder eine steile Kurve nach unten gewesen. Also er ist
wirklich,
ne?
Zwei wirklich gute Rennen in die Saison gestartet. Ja. Sehr und dann kamen sogar, drei Rennen, wo man sagt, boah, also das war wieder furchtbar langsam.
Ja.
Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass er mit irgendwelchen negativen Manövern aufgefallen ist. Das muss das man stimmt. halt sagen. Es war halt wirklich einfach nur langsam.
Ja, er war am Ende beim überrunden Piastri im Weg. Das, wo Piastri sich beschwert. Doch, wo Piastri sich beschwert hatte und wo er auch tatsächlich ein bisschen Zeit verloren hat, das war das war Lance Stroll, der ihm da im Weg war. Hat er kurz den Mazepin gemacht.
Oh Mann, ja, nehme ich dann alles zurück. Und ja, zu Fernando gibt's zu sagen, Platz 11, ich glaube, das beste Saisonergebnis. Hat ja noch keine WM-Punkte geholt.
Genau, ja.
Also von daher für ihn, ja, das ist das Positive. Er hatte natürlich einen kleinen Schreckmoment in der Szene auf der Start-Ziel-Geraden, als ihn Bortoleto, ich weiß nicht, ob er nicht gesehen hat oder so, weil er war ja auch selber in einem Duell mit einem Racing Bull, meine ich, und ist dann nach recht gezogen und das war, ja, da ist wirklich ganz knapp an der Mauer vorbeigeschlittert, hat ja auch so einen komischen Move nach rechts und schreckhaften gemacht, also das hätte auch böse enden können für Fernando in der Szene.
Ja.
Auch für Bortoleto, ne, je nachdem, was dann passiert wäre, also Uiuiui, also, das war wirklich, da kam man mit dem Schrecken davon, der Fernando.
Ja, auf jeden Fall, das war wirklich, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, in Japan war er auch Elfter, also jetzt schon zum zweiten Mal Elfter quasi. Ja, aber also das Manöver war haarscharf, also knapper geht's nicht. Er hat ja, also es gab ja auch eine Berührung, ne, von daher, aber war zum Glück dann nicht viel. Fernando Alonso hat ja auch, ich habe so ein Zitat von ihm gelesen nach dem Rennen, weil Bortoleto ja auch von ihm gemanagt wird, ne? Also ist ja einer seiner Fahrer quasi. Und da hat er auch gemeint, ja, was gibt's denn da jetzt für Konsequenzen nach dem Rennen oder sowas? Und da hat er dann so scherzhaft gesagt, ja, der kriegt auf dem Heimflug kein Essen. So, ja, also ich denke mal, dadurch...
Elegant gelöst.
Ja, genau. Also ich glaube dadurch, dass die da beide wahrscheinlich auch befreundet sind oder auf jeden Fall miteinander managementmäßig arbeiten, denke ich mal, gibt's da kein böses Blut am Ende. Es war, also Bortoleto wird sich wahrscheinlich auch für entschuldigt haben. Es hat so gewirkt, als ob er ihn einfach nicht gesehen hat, weil er da, wie du schon gesagt hast, in dem Duell war. Aber sonst, ja gut, also was heißt sonst? Alonsos Fehler war das ja nicht. Ich würde sagen, von Alonso ein starkes Rennen. Elfter Platz in dem Aston Martin ist aktuell gut.
Ja, also definitiv, ja.
Ja, ist dann halt irgendwie schade, dass es nicht für Punkte reicht. Jetzt zum zweiten Mal relativ knapp. Aber gut, das ist halt das, was du in so einem Auto machen musst. Du musst immer da sein und wenn vorne einer mehr ausscheidet, zack, bist du in Punkten.
Ja.
Und gerade in Jeddah ist es ja fast schon außergewöhnlich, dass es nur einen Vorfall gab, den Crash am Anfang, wo zwei ausgeschieden sind. Stimmt. Kann man ja eigentlich immer mit rechnen, dass hier oder da nochmal einer ein bisschen zu nah an die Wand fährt. Von daher, von Alonso ein ganz gutes Rennen. Lance Stroll unauffällig, aber ohne Pace, würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Mehr ist halt leider nicht drin bei Aston aktuell.
Stimmt. Deckt sich so ein bisschen mit der Einschätzung auch von Fernando Anfang der Saison, wo er bereits gesagt hat, wir brauchen wirklich perfekte Wochenenden, wenn wir Punkte holen wollen.
Ja.
Und ich glaube, der wusste schon so ein bisschen, was ihn hier erwartet. Aber ja, wir haben ja eh die Vermutung, da geht alles in das Jahr 2026 und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Fernando dann mal wieder ein bisschen weiter oben mitfahren kann. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten Team mit den beiden Haas direkt nacheinander. Olli Berman auf Platz 13, Esteban Ocon auf Platz 14. Ja, auch 20 Sekunden hinter Berman, muss man dazu sagen. Ich kann mich kaum an Szenen mit Haas ehrlich gesagt erinnern. Ich weiß nur, einmal hat Ocon den Funkspruch losgelassen, dass man doch die Position tauschen solle. Und wenn ich mir jetzt allerdings sehe, wie weit Esteban von Berman weg ist, war es gut, dass man das nicht getan hat.
Ja, also ja, ich glaube, Haas war echt wenig im Bild, ne? Also da, das ist, ja, weiß gar nicht, was die so getrieben haben, das ganze Rennen. Ja, waren wahrscheinlich auch so ein bisschen im Niemandsland, wenn ich mir jetzt hier so die Abstände angucke. Mhm. Also Lawson Berman war knapp, aber das war ja nur, weil Lawson am Ende noch 10 Sekunden drauf gerechnet bekommen hat.
Ocon natürlich auch, finde ich, sehr enttäuschend wieder mit Platz 19 im Qualifying, wo Berman immerhin noch ins Q2 geschafft hat. Ja. Darf eigentlich einem Ocon auch nicht passieren.
Ja, das stimmt, ne? Also sich in der ersten Saison von einem Rookie-Teammate darf man sich nicht zu oft schlagen lassen eigentlich. Ja, für Haas, auch nachdem sie ja relativ gut gescored haben in den ersten 4 Rennen, fast schon eine Enttäuschung, ne? Dass sie da jetzt auf 13 und 14 gelandet sind. Hätte man am Anfang der Saison jetzt auch nicht gedacht, dass man da schon von einer Enttäuschung redet, wenn ein Rennen so ausgeht, aber ja, sie waren halt Punkte gewohnt irgendwie. Bisschen enttäuschend, aber gut, ist dann halt auch wieder so eine Sache, ne? Manche Rennstrecken liegen im Auto besser, manche liegen im Auto schlechter. Es gab nicht so viele Ausfälle oder so, das ist dann auch nochmal so eine Sache, wo man nochmal leicht Plätze geschenkt bekommt. Aber ja, 13, 14, nicht das optimale Wochenende.
Ja. No. Und jetzt gehen wir zu einem Team. Ja, zuletzt war es oft gern das letztgenannte Team, diesmal das vorletzte Team, was wir nennen, nämlich Kick Sauber.
Profitieren davon, dass Gasly ausgeschieden ist wahrscheinlich.
Ja. Mit Nico Hülkenberg auf Platz 15 und Bortoleto auf Platz 18, der ja eigentlich nur damit aufgefallen ist, wegen der eben erwähnten Alonso-Szene. Und ja, also Hülkenberg, ja, Teamkollegen halt geschlagen im Qualifying. Trotzdem, Platz 18 ist das natürlich, wird ihn nicht freuen. Ist er ein Kandidat für den Stroll-Rekord vielleicht?
Ja, weiß nicht. Ja, ich gucke gerade mal. Ja, ich glaube nicht, ne, weil er ja sonst oft...
Er ist eigentlich ein guter Qualifier. Also
genau, weil er im Qualifying
ja oft... ja eher im Auto.
Ja, genau, weil er ja dann oft dann noch mehr rausgeholt hat. Also gerade wenn ich so an die Haas-Zeit denke, wo ein Hülkenberg ja eigentlich immer vor Magnussen war quasi. Und immer eigentlich auch mindestens ein Q2 und auch... Hatte er ja über lange Strecken seiner Karriere, war ja immer so dieser, als noch die drei Top-Teams mit Ferrari, Red Bull, Mercedes, war Hülkenberg eigentlich immer Platz 7 gesetzt. Deswegen glaube ich nicht.
Der wird da keine Rolle spielen, da hast du recht, ja.
Obwohl er natürlich auch eine sehr lange Karriere, genau in dem Zeitraum, wo es jetzt dieses Format gibt, hatte und auch nie in einem Top-Team war, aber ich glaube nicht, dass Hülkenberg da rankommen kann. Aber ja, also hier hat er trotzdem eine Elimination in Q1 dazu geholt sich. Und außerdem, solange Lance Stroll fährt, kann man den Rekord ja auch nicht brechen. Man holt
stimmt
ja nicht auf.
Dadurch auch wieder, ja. Und Lance wird, solange sein Vater noch Eigentümer in der Formel 1 ist bei einem Team, wird auch Lance noch fahren, gehe ich mal von aus. Also
genau, deswegen.
Ja, von daher...
Und wenn Lance halt aktuell die Form beibehält im Aston Martin, dann kann man gar nicht mehr sammeln als er, wenn er jede Woche auch einen dazu bekommt.
Vielleicht macht er ja noch die 100 voll.
Ja, kann passieren, glaube ich. Ja. Jetzt dieses Jahr nicht mehr, einfach weil nicht genug Rennen sind, aber der wird ja nächstes Jahr auch noch da fahren. Aber gut. Ja, wir waren ja bei Kick Sauber. Aber ja, bei der Karre geht auch nicht viel, ne? Also 15 und 18, also Bortoleto letzter von denen, die klassifiziert sind. Ich glaube, spiegelt aber einfach auch das Auto wieder, ne? Wenn Hülkenberg auch nur 15. wird, dann kann man jetzt von einem Rookie auch nicht erwarten, dass er da irgendwelche Wunder verbringt. Ja, ist dann halt.
Ja, du sagst es, es ist halt wirklich ein Wunder, ne, wenn du da mehr rausholst. Also du hast ja wirklich kaum die Möglichkeit. Für Bortoleto ist es einerseits gut, aufgrund des Wagens erwartet man nicht viel von ihm, was er zeigen kann. Andererseits hat er auch wenige Möglichkeiten zu glänzen. Also, ja, bisschen blöde Situation. Aber gut, man kann ihn, finde ich, auch nicht groß kritisieren. Also, von daher, schauen wir mal. Ich glaube, bei Kick Sauber werden viele Rennanalysen ähnlich verlaufen in diesem Jahr, aber ich hoffe trotzdem, sie werden uns nochmal positiv überraschen, wie beispielsweise beim Saisonstart in Melbourne. Und Ja, Melbourne, Australien. Kommen wir jetzt zum nächsten Australier im Fahrerfeld, im Alpin. Ja, Jack Doohan, Platz 17. Zu Gasly kommen wir gleich noch. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, warum Doohan da hinten rumgefahren ist. Gut, klar, er ist auch nur von 17 gestartet. Lag das jetzt am Auto oder war er auch so langsam?
Ja, das ist halt irgendwie schwer zu sagen, weil uns ja der Vergleichswert so ein bisschen fehlt, wie die Rennpace war, da Gasly ja nicht mal eine Runde geschafft hat. Im Qualifying, ja, hat man ja gesehen, ne? In Gasly, wo war er am Ende? War auf jeden Fall Q3, ich glaube, 9. Ja.
Platz gut. 9, ja.
Ja, also im Prinzip von denen, die es in Q3 geschafft haben, Lando Norris hat ja keine Zeit aufgestellt, war dann der langsamste, aber trotzdem in Q3 gewesen. Doohan auf Platz 17 direkt ausgeschieden.
Ich schau gerade mal, waren 3/10 Unterschied bei den beiden in Q1.
Na, ja, gut, 3/10 ist eigentlich ist okay.
So
ne?
wild auch jetzt nicht, ne? Ist halt alles wirklich eng beieinander. Ne? Und dadurch scheidest du dann halt aus. Aber sieht halt blöd aus, wenn der Teamkollege es natürlich in Q3 schafft und im Rennen, ja, puh.
Ja, trotzdem, irgendwie, ja,
hinter einem Lance, hinter einem Hülkenberg,
ja,
würde ich also, schon eher als schwach abstempeln.
Ja, ich meine, er startet auf 17, kriegt zwei Positionen geschenkt durch den Crash, ne? So muss es ja sehen, landet dann am Ende doch wieder nur auf 17.
Stimmt, ja.
Also effektiv hat er ja zwei Positionen dann verloren von den Autos, die quasi geraced sind. Ich glaube, der Alpine, also ich würde vermuten, dass der Alpine schon zu mehr imstande gewesen wäre eigentlich am Rennsonntag. Aber ja, Doohan hat da noch nicht so die Pace gefunden aktuell. Hoffen wir mal, dass. Also ich finde, man sollte ihm noch Zeit lassen. Es ist einfach so. Also ich meine, Es ist halt einfach für einen Rookie aktuell schwer. Lewis Hamilton hat die Pace im Ferrari auch noch nicht gefunden und das sind 7-facher Weltmeister, ne? So, und Carlos Sainz hat jetzt auch das erste Wochenende gehabt, wo es Klick gemacht hat, und Carlos Sainz auch ein gestandener Fahrer. Bei einem Bortoletto lässt sich schwer beurteilen, weil die halt immer da hinten rumgurken und auch sein Teamkollege nicht zu gut ist, aber er kommt auch nicht ganz an Hülkenberg ran, ne? Das sind halt so Sachen, gut, ein Antonelli und ein Behrmann liefern meines Erachtens nach ganz gut ab. Ja, also ein Antonelli hält ganz gut mit Russell da vorne. Ein Behrmann ist oft vor Ocon. Ja, gut, ein Hedger finde ich auch sehr stark. Aber ja, Gasly ist im Prinzip von den Leuten, die jetzt in neuen Autos sitzen, sage ich mal, einer von denen, die einfach noch Zeit brauchen. Aber er ist jetzt auch nicht der Einzige im Feld, der diese Zeit braucht. Von daher würde ich sagen...
Du meinst du, nicht Gasly.
Ach ja, genau, du, richtig, ja. Genau, deswegen, ein bisschen abwarten würde ich noch, aber aktuell ist die Pace halt echt noch nicht da, leider.
Ja. Ja, und zu Pierre Gasly, ja, der ist nicht lang gefahren, haben wir auch schon erwähnt, den Startunfall da mit Yuki als Rennunfall auch bewertet. Und ja, in dem Sinne, Pech für ihn, weil da wäre echt vielleicht was drin gewesen. Wie gesagt, der Alpine schwierig einzuschätzen, aber ein Gasly hätte natürlich noch mal mehr rausgeholt dann als ein Doohan, gerade aufgrund des Startplatzes, aber ja, sehr schade hier, und ich glaube, brauchen wir auch nicht viel mehr über Alpine ausführen und gehen heute sehr früh, wirklich, aber war ja auch wieder ein Triple Header, gehen wir in die Awards rein. Und ja, wie immer, spontan das Ganze. Und wir haben ja letzte Woche, ich bin sehr gespannt, was dein Platin Award ist, denn wir haben ja angekündigt, dass wir, ja, wir haben jetzt dreimal schon Doppel-Awards vergeben beim Platin, wie das diese Woche aussieht. Und ich sage jetzt schon mal vorab, ich nehme definitiv was anderes als du, damit wir dieses Dilemma nicht wieder haben, und bin gespannt, wen du wählst.
Ja, also ich bin auch am Überlegen, aber so ein bisschen die größte Überraschung, sage ich mal, war für mich Williams. Deswegen auch, weil Doppelpunkte. Carlos Sainz hat abgeliefert. Von Alex Albon hatte man es ein bisschen mehr erwartet, sage ich mal. Der ist ja in Williams schon gut angekommen. Aber Sainz, das da jetzt auch geklickt hat, an sich, dass das Auto hatte die Pace, auch von der Strategie her alles richtig gemacht. Von daher sage ich mal Williams. Team und Fahrer, hat alles gepasst, Doppelpunkte mitgenommen, ganz, ganz wichtig im Konstrukteurs-WM-Kampf. Deswegen der Platin Award.
Stark. Das wäre nämlich meine Alternative zu dem gewesen, hättest du jetzt Oscar gesagt. Ich muss allerdings jetzt sagen, ich finde halt schon, dass Oscar einen verdient hat.
Ja.
Gerade weil er jetzt WM-Führender ist, was nochmal ein Statement ist. Hat keinen Fehler gemacht, hat den Sieg schön nach Hause gefahren. Klar, Strafe von Max muss man dazu rechnen. Aber trotzdem, den Sieg hat er geholt. Und deswegen gebe ich ihm hier den Platin Award. Ne? Und schön, wenn dann Williams noch daneben steht.
Ja, genau.
Das passt auch, finde ich.
Wobei man auch sagen muss, ne, auch Max, da haben wir gar nicht so krass drüber gesprochen, aber das war auch wieder, auch wieder ein heftiges Wochenende von ihm, ne, weil der Red Bull
echt saustark, ja.
Ja, dass er da auch über die Rennpace eigentlich sogar mitgehalten hat, ne, und überhaupt, dass er auch die Pole geholt hat. Deswegen, ja, ist auch wieder so eine Sache, ne, aber gut, man kann nicht allen die Platin Awards geben, aber da haben wir gar nicht so ausführlich drüber gesprochen, aber Max hatte natürlich auch wieder ein krasses Wochenende.
Ja, stimmt, ey, das ist eigentlich wirklich,
Ja, aber trotzdem. Schafft
wirklich Wunder in dem Wagen.
Ja. Ja.
Aber gut, der kommt, glaube ich, auch noch des Öfteren zu Wort, oder beziehungsweise wird noch des Öfteren erwähnt. Und jetzt gehen wir hier rein in die Fluppe des Rennwochenendes und muss ich auch gerade mal so ein bisschen schauen hier im Klassement, wen ich da wählen könnte.
Ja,
ich gebe mal an dich ab, ob du da schon eine kleine Tendenz hast.
Ja, schwierig, finde ich. Das ist wieder so ein Rennen, wo man es eigentlich keinem geben will. Ich meine, Yuki und Gasly ist halt ein Racing-Incident, ne? Das ist auch, also fände ich jetzt auch unfair, da einem von den beiden eine Fluppe für zu geben. So. Bei Kriegsauber ist es irgendwie das Auto, bei Duen. Ist auch irgendwie schwer zu sagen, ob es da seine eigene Pace ist, weil da der Vergleichswert fehlt. Ja, für mich ist dann vielleicht so, dass das Tröpfchen, was es fast dann zum Überlaufen gebracht hat, ist dann der Negativrekord von Lance Stroll. Ich glaube, der setzt im Ganzen nochmal so die Krone auf und dadurch, dass Alonso auch wieder so knapp an den Punkten war und eigentlich wieder ein gutes Wochenende hatte, wird's dann jetzt Lance Stroll bei mir mal? Ich glaube, habe ich ihm schon einen gegeben diese Saison?
Ich glaube nicht.
Ja, deswegen, das kriegt er jetzt zum ersten Mal die Fluppe diese Saison von mir, weil ja, war einfach nix zu holen am Wochenende bei ihm.
Wir wollen ja keinen Doppelplatin geben. Der Doppelfluppe wäre jetzt natürlich. Der Rekord lädt wirklich dazu ein. Das muss man einfach sagen. Ich hadere mit Jack Doohan so ein bisschen.
Ja, ne?
Aber ich habe, wie du sagst, diesen Vergleichswert. Es ist schwierig, aber trotzdem habe ich ja dieses Q1 aus. Gasly kommt in Q3. Und schon so gedacht, da könnte was gehen in einem Alpin. Aber weil es der Rekord ist.
Gibt's hier ist dann doch Stroll.
Die Doppelfluppe für Lance Stroll.
Ja, hat er sich auch ein bisschen verdient mit dem Rekord. Muss man schon auch mal ehren dann.
Eieiei, ja. Immer wieder für Unterhaltung gut, der gute Mann. Und wann geht's weiter? In 2 Wochen, ne?
Genau, in Miami.
Rennen ist, glaube ich, abends sehr spät. 21 Uhr, 22 Uhr oder sowas.
Um 10, ja genau. Also Qualifying und Rennen jeweils um 22 Uhr. Und es ist auch ein Sprintwochenende.
Oh, da haben wir ja wieder einige Action.
Ja, das Wochenende und nach dem 1. Mai, also 2. bis 4. Mai, wo man da am 2. wieder fit ist. Aber das FP1 ist erst um 18:30 Uhr. Ich habe hier gerade mal die App aufgemacht. Und dann ist das Sprint-Qualifying um 10:30 Uhr abends am 2. Mai. Da könnte man wieder fit sein dann.
Ja, okay. Aber das ist ja schön, da haben wir dann wieder einige Themen nach Abschluss jetzt des Triple Headers und ein bisschen flotteren Folgen, aber dennoch einigen lustigen Dingen. Und ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal, euer Manu
und euer Marc.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.